Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Hallo liebe Leute, wir begrüßen euch, wir begrüßen dich zu unserer neuen Folge Triathlon querbeet Trainerstammtisch. Schön, dass auch du wieder eingeschaltet hast. Wir gehen davon aus, dass wir im Prozess gemeinsam sind und du die anderen beiden Folgen geschaut hast und dich schon ein bisschen mal orientiert hast Richtung Trainingslehre für das, was wir für euch erklärt haben. Und wir hatten ja auch anfangs gesagt, das ist alles klausurrelevant. Somit ist das wieder im dritten Podcast natürlich dementsprechend auch. Wir sind das gleiche Team und wir haben uns mit Triathlon querbeet in unserem Podcast, der fast 5 Jahre besteht, auf den Weg gemacht, um euch Trainingslehre etwas näher zu bringen, die sogenannte Theorie, die graue Theorie der Trainingslehre in einfachen Worten wiederzugeben und euch ein bisschen diesbezüglich mit an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, was steckt da überhaupt all hinter diesen Begrifflichkeiten oder wie kann ich damit umgehen und wenn ich einen Trainingsplan lese, kann ich das einschätzen, ob das gut oder schlecht ist für mich. Und das mache ich zusammen natürlich mit Henning, einer der Mitbegründer unseres sehr erfolgreichen Podcasts Triathlon querbeet, der Podcast für jedermann, von jedermann, für jedermann und jeder Frau. Henning, du als Gründungsmitglied vor fast 5 Jahren, wir haben uns da diese Idee gehabt und setzen das mit einem Team um und da sind wir auch sehr und freuen uns doch sehr darüber.
Ja, das ist super, weil was man sieht ist, wie im Sport auch, man sieht eine Weiterentwicklung. Genau. Und das macht ja vieles erst reizvoll. Und da wollen wir auch jetzt gar nicht so viel auf unseren Podcast schauen, Nein. Sondern nur mal kurz, wo wir denn eigentlich herkommen, sondern vielmehr das Team noch mal kurz ins Vorderlicht oder ins Rampenlicht. Wir Richtig, stehen ja hier ja. auf der Bühne, gell? Oder sitzen. Nee, wir sitzen ja.
Wir sitzen auf der Bühne.
Wir sitzen auf der Bühne. Weißt du, was mir da einfällt, Michi? Ja. Als wir damals vor circa 12 Wochen den ersten Video-Podcast aufgenommen haben, ja. Also diese erste Sendung, habe ich, als wir uns da getroffen haben, daran erinnert, als wir in Glücksburg in der Halle saßen und haben einen Live-Podcast aufgenommen.
In der Rudehalle.
In der Rudehalle.
Nicht in der Rudehalle.
Ja. Und als ich da hergefahren ja, bin, stimmt. damals, stimmt. vor 12 Wochen, habe ich gedacht, oh, was wird denn das heute bedeuten? Da war die Anspannung ganz schön
sehr groß.
Ja, viel stärker wie bei dem Wettkampf ja, oder so.
Mit Andy Kaufmann noch. Ja, das war richtig Andy schön, Kaufmann. Genau.
Aber heute machen wir ja schon nach 12 Wochen schon die dritte Aufnahme. Altbekanntes Team. Junges, dynamisches Team. Kerstin, Michael, vielleicht stellt ihr euch gerade mal vor.
Genau.
Also Kerstin, ich bin seit über 10 Jahren im Gesundheitsbereich tätig gewesen und jetzt seit 4 Jahren im Triathlon-Bereich, 3 bis 4 Jahren und habe da jetzt so mein Trainer-Dasein aufgebaut. Und bin auch im Nachwuchsbereich tätig, habe vor ein paar Jahren die C-Lizenz gemacht, habe aber auch eben Gesundheitsmanagement studiert, also komme da auch ein bisschen her und freue mich, dass ich hier sein darf.
Sehr schön. Michael.
Michael Krell aus Nürnberg, bin seit über 12 Jahren hauptberuflich Trainer und der ein oder andere kennt mich vielleicht von der Buchserie Triathlon für Berufstätige. Das ist auch mein Spezialgebiet, also maximale Erfolge mit minimalen Einsatz.
Das nennen wir Maschinenbau, hoher Wirkungsgrad.
Genau, ja. Freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Ja, und freue mich schon auf die heutige Episode, ja, weil da geht es um praktisches Wissen.
Ja, genau, absolut. Aber du bist hauptberuflich Trainer, ja, du bist A-Trainer, wollen wir nicht verheimlichen, Buchautor und Camp-Betreiber sozusagen, machst viele verschiedene Camps und hast sehr hohe Expertise in Sachen Training, Trainingslehre und so weiter. Henning?
Ja, ich bin Henning. Henning, der Münster Velos, sage ich immer.
Immer wieder.
Es stand halt so bei uns zu Hause in der Zeitung und das hat sich dann so eingeprägt und deswegen bin ich halt der mit dem Cervelo. Ja, zu mir als Person immer noch aktiver Sportler und auch dieses Jahr wieder Wettkämpfe. Sonst primär, wie Kerstin auch, C-Lizenz-Trainer-Ausbildung gemacht. bei uns im Verein ASG Trier Hockenheim, sportlicher Leiter und Trainer.
Ja, ich bin der Michi, bin knapp 60 Jahre alt, bin A-Trainer, habe eigentlich sehr viel gemacht, war 5 Jahre Vizepräsident Leistungssport im Verband, habe viele Sachen dort kennenlernen dürfen, habe nebenbei, neben meinem Hauptberuf natürlich auch Athleten, die ich coache, stehe eigens aber auch am Beckenrand und bin Sportmentalcoach und konzentriere mich da auch auf die mentale Schiene neben dem Sportlichen. Ja, und ich glaube, wie ihr seht, diese Runde ist illustre Runde sozusagen mit hoher Expertise. Und es geht hier nicht darum, wer die meiste Ahnung hat und wer der Tollste ist. Also nach dem Motto, wer ist der Schnellste im ganzen Peloton? Nein, es geht darum, dass wir euch mit jedem unserer Erfahrungen, die wir gesammelt haben im Laufe des Lebens mit Athleten, mit uns selber, wie auch immer im Sport, praktisch näher bringen, unsere auch Anekdoten zu erzählen. Ihr wisst ja, die Anekdote machen wir den Henning aus Teil 2. Und insofern wollen wir heute einfach mal anfangen. Es geht um Trainingszonenbestimmung und da gebe ich das Wort natürlich ab an Henning, weil er heute die Sendung diesbezüglich auch leitet. Und Henning, ja, fang doch einfach mal an.
Ja, dann fange ich mal an. Also ich könnte jetzt, aber das würde ja die Klausurprüfung vereinfachen, ich könnte jetzt einfach noch mal vieles wiederholen von den Sendungen 1 und 2. Das werde ich nicht tun, aber ihr erinnert euch, wir haben, über was haben wir denn gesprochen? Wir haben über Ausdauer, wir haben über Zonen gesprochen. Und Zonen ist vielleicht so ein bisschen das Schlagwort, weil wir wollen heute darüber sprechen. Hey, wie ermittelt man eigentlich eine Zone oder was sind Trainingszonen für mich, also in dem Fall für dich, wie kann ich das denn tun und was kann ich denn damit anfangen und warum ist es hilfreich, solche Zonen zu kennen, weil wenn wir die nicht bestimmen würden, dann bräuchten wir auch die Themen, die wir die letzten zweimal besprochen haben, dann bräuchten wir die auch nicht besprechen und dann müssen wir die auch nicht anwenden. Also heute geht es eigentlich auch ein Stück weit um einen Wert, den man ermittelt. Wir werden heute darüber sprechen, wie kann man solche Werte ermitteln, die dann letztendlich solche Trainingszonen ableiten. Also werden wir euch heute einen Überblick geben über Testverfahren oder auch Diagnostikmöglichkeiten, die es dazu gibt. Wie unterscheiden sich solche Verfahren? Und was ist eigentlich so, dass ihr das versteht, ein Verständnis schaffen, was mache ich dann letztendlich mit dem Wert? Und da freuen wir uns, dass wir euch heute so ein paar, ich sage immer, Insights geben können. Und bevor wir anfangen, würde ich eigentlich gerne mal meine Mitstreiter fragen. Und zwar, ich fange eigentlich gleich rechts neben mir mit Michael an. Wann war dein letzter Test und was war es denn?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war ein Zeitfahrtest im Trainingslager auf Zypern. Da haben wir einen Tag einfach mal gesagt, komm, anstatt dem Training machen wir heute einfach mal ein Zeitfahren.
Okay.
Oha. Spontane Eingebung.
Spontan. Wir machen Spontantest.
Auf Rennrädern ohne Aero, ja.
Okay.
Auf dem Unterlenker, ne? Also wirklich oldschool. Und das war, glaube ich, der letzte Test. Und gut. Aber gut, dass du es erwähnst, weil Tests, und das ist ein Charakter davon, sind immer auch anstrengend und deswegen auch nicht so beliebt, aber es ist wichtig, oder?
Okay. Auf jeden Fall.
Also das könnte, wenn man jetzt mal so ein bisschen nach vorne schaut, das ist ja, wenn ich es verstehe, ist Zypern jetzt nicht im Labor, also war es wahrscheinlich keine Leistungsdiagnostik, sondern es war dann sowas wie eine Art Feldtest, den er dann gemacht habt.
Genau.
Okay, merken wir uns, vielleicht hören wir später noch was davon. Kerstin, wie war es bei dir?
Ich habe tatsächlich letzte Woche eine Laktatdiagnostik auf dem Rad gemacht.
Okay.
Mit meinem Coach zusammen. Und ich bin Trainer, habe aber auch einen Trainer. Ist auch eine gute Sache. Auch wenn man selber weiß, was man tut, ist es doch immer nett, wenn man jemand hat, der einem sagt, was man tun soll. Der war ziemlich hart auf meinem Rollentrainer. Mhm. Also 6 Minuten unterschwellig, 6 Minuten überschwellig, 3 Minuten all out, immer mit Pausen. Mhm. Und daraus ergeben sich dann meine Trainingszonen.
Okay.
Watt orientiert, Watt gesteuert.
Ja.
Genau.
Darf ich noch eine Frage stellen?
Ja.
Und zwar, du sagtest auf meinem Rollentrainer. Also du hast eine Leistungsdiagnostik gemacht mit Laktat bei dir zu Hause.
Mhm.
Okay,
danke. Coach kam zu mir, super.
Ja, gut, super. Cool.
Luxus.
Super.
Weil dann habe ich natürlich auch die Werte, die ich dann auf meiner Rolle fahre, wenn ich die auf einer anderen Rolle mache, dann sind die eventuell nicht übertragbar und dann, oder zumindest nicht 1:1. So, wenn man es wirklich genau haben will, dann
Da haben wir Sinn. Vielleicht später noch einen Tipp dazu. Gut, Michi, wie war es bei dir?
All-Out-Zeitfahrrunde war ein Selbstversuch, war auch ein Feldtest.
Mhm.
Man weiß immer nicht, ob man diese Zeitfahrrunde mit 22,36 Kilometer zu Ende fährt, weil es, wenn das ein Bestzeitversuch ist, ist es auch ein Maximaltest über die Strecke und kannst dann natürlich auch daraus resultierend, wenn du die 22 Kilometer hast, das sind dann bummelig ein bisschen über eine halbe Stunde, kannst du daraus sehr viel ziehen. Und das war der Test, weil ich habe den Test auch schon öfter abgebrochen. Weil wenn die klimatischen Bedingungen nicht richtig sind, dann weißt du nach 20 Minuten, du kannst aufhören, hast aber dementsprechend auf jeden Fall schon mal einen Wert, mit dem du arbeitest.
Und du weißt wahrscheinlich, am dritten Baum habe ich jetzt 2 Minuten und 15.
Die ist fast ausgemetert, weil ich die auch so im Training fahre. Und du weißt nach wirklich kein Spruch, genau nach genau 11 Kilometern weißt du, ob du abbrechen musst oder nicht. Okay. Weil wenn der Wind von vorne kommt, hast du keine Chance mehr da. Obwohl die Schachbrett flach ist mit 23 Höhenmetern, ist die Schachbrett flach, aber du schaffst es dann einfach nicht mehr.
Wow.
Aber cool. Es war auch ein Versuch und danach aber auch nicht mehr.
Und verkehrsarm die Strecke, oder?
Ja.
Das ist auch wichtig.
Wo wir wohnen.
Bei mir gibt es nämlich nichts Verkehrsarmes.
Da gibt es mehr Wildschweine und Rehe.
Ach so. Ich glaube auch, da musst du aufpassen.
Ja. Schön.
Wir können aber auch den Weg kreuzen. Oh,
aber sowas von habe ich auch schon gehabt.
Ja, also danke schon mal für eure Insights dazu. Was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt uns mal so für die Community einen Überblick verschaffen, welche Möglichkeiten es gibt, so einen Wert zu bestimmen. Also wir denken da eigentlich an drei Tests oder an drei mögliche Überschriften.
Überschriften, genau.
Das eine ist ein Feldtest, das andere wäre eine Leistungsdiagnostik, ob das jetzt im Labor ist oder wir gehen in Zukunft alle zu Kerstin, da werden wir noch drüber sprechen. Oder es gibt ja auch heutzutage auf Online-Plattformen Möglichkeiten, eine Leistungsdiagnostik zu machen. Also die drei Themenfelder werden wir jetzt eigentlich für euch ein bisschen beleuchten. Und wir würden einfach mal anfangen mit dem Feldtest. Also wir haben jetzt zwar von Michi und Michael ja jetzt schon zwei Feldtestverfahren gehört. Welche gibt es noch, die ihr aber nicht gemacht habt?
Online.
Nee, als Feldtest.
Ach so, als Feldtest, okay.
Ja. Ja, Wettkampftagen. Ich habe einen Wettkampf gemacht.
Mhm.
Letztendlich habe ich ja, wo ich es erzählt habe, letztendlich habe ich ja einen Feldtest gemacht, aber unter der Kategorie Wettkampftagen. Ich habe mich ja, oder ich mir selber einen Wettkampf gestellt, so, Michi, du fährst dahin, jetzt fährst du wieder einmal rundherum und wenn du da bist, muss möglichst eine gute Zeit auf der Uhr stehen. Ist ja für mich ein Wettkampf gegen die Uhr, ganz alleine, gegen Wind, gegen alles. Und das heißt, aus Wettkampfdaten kann ich mir dann auch entsprechende, es wird dann später auf Daten ziehen, die relevant sind für die Steuerung meiner nächsten Trainingsblöcke.
Also vorausgesetzt, du bist halt im Wettkampf auch voll geschwommen, geradelt, gelaufen.
Das glaube ich, das ist typbedingt, aber ja, das kann für mich sein.
Und was ihr beide sagt ist, ja, es kann ein Wettkampf sein, ja, es kann für sich ein persönlicher Wettkampf sein gegen die Uhr, aber volle Ausbelastung, das ist die
Ansprache.
Das ist die Aussage.
Genau, also meistens hast du ja bei diesen Tests, wie zum Beispiel auch einen Conconi-Test, einen Klassiker, kannst du auf der Laufbahn laufen, 12 Minuten, soweit du kommst. Und da braucht es natürlich ein bisschen Erfahrung dazu.
Ja, nehmen uns ruhig auf die Reise kurz mit. Beschreib es mal ein bisschen ausführlicher, was man da macht beim Conconi-Test.
Also das ist ja ein Standardtest. Ich weiß nicht, ob es vom Militär kommt.
Kommt vom Militär. Schweiz, meine ich sogar.
Okay, also da geht es darum, in 12 Minuten eine möglichst lange Distanz zu laufen.
Genau.
Und das macht ihr natürlich am besten auf einer flachen Strecke oder auf einer Bahn. Ja, weil auf einer Bahn, wenn ihr Runden lauft, dann wird auch der Windeffekt rausgenommen. Das ist bei Radtests übrigens genauso. Lieber Runden fahren als einmal mit Rückenwind.
Und einmal zurück.
Ja. Und du musst dich natürlich dann ausführlich erstmal warm laufen. Du kannst nicht einfach aus der kalten Hose da 12 Minuten
ganz
voll.
Genau.
Ja.
Aber darf ich ganz kurz unterbrechen? Du meinst Cooper-Test, oder? Cooper-Test war 12 Minuten.
Waren das jetzt?
Und Conconi-Test ist das, wo du immer die Stufen hast.
war nicht Konkuni-Test 3 Kilometer exakt? Und der Cooper?
Der Cooper, meine ich, waren 12 Minuten.
Ja, okay. Cooper-Test in 12 Minuten.
Ja, okay, dann
genau.
Meine ich, okay.
Konkuni-Test.
Klingt ja ähnlich, ne?
Ja, der Konkuni-Test, der war, glaube ich, das war eine, ja, aber es war ähnlich auf jeden Fall. Ja, ja. Also das war, aber du hast recht, das ist der Cooper-Test.
Cooper-Test, genau. Stimmt, und der Cooper.
Mhm. Der Cooper, okay. Gut, der Cooper-Test, was ja jetzt keinen Unterschied zur Erklärung macht, im Endeffekt 12 Minuten. All out natürlich, aber trotzdem Kraft einteilen. Ihr wisst selber, 12 Minuten können lang werden. Ja. Ja. Und da geht es jetzt im Endeffekt darum, dass du versuchst, so lange Strecke wie möglich zu überbrücken. Und mit diesem Ergebnis kannst du dann anhand einer Tabelle, gibt es zum Beispiel von Daniels einfach Tabellen, die nach Zeit gehen, kannst du dann deine Laufschwelle, also deine anaerobe Schwelle bestimmen. Also oftmals wird die anaerobe Schwelle bestimmt bei Tests, um daraus dann, wenn du diesen Wert hast, kannst du dann die restlichen Belastungszonen, Trainingszonen ableiten.
Ja.
Und so ähnlich funktioniert es ja im Wettkampf dann auch. Ja?
Wenn man jetzt du sagst ja bei Kokoni und Kuba eher aus der Perspektive laufen.
Genau.
Es gibt ja sowas Ähnliches für eine definierte Zeit beim Radfahren. Fängt mit F an.
Und hört mit P auf.
Hört mit P auf.
Hört mit TP auf.
FTP.
P, ja.
Genau, FTP-Test.
Ist ja auch eine Möglichkeit, ja. Oder? Die man nutzen kann, um einen Wert zu bestimmen. Also auch im Endeffekt eine Ausdauerleistung. Ausdauerleistung heißt Max-Ausdauerleistung. Mhm. Was kann ich in diesem definierten Zeitfenster? Ich glaube, der klassische ist ja
60 Minuten.
60 Minuten. Jetzt gibt es solche Aussagen, das schaffen außer der ein oder andere Profi schafft es eh keiner, so lange so zu fahren.
Mentale Schwierigkeit.
Und deswegen verkürzt man ja für die breite Masse dieses Thema auf 20 Minuten.
Auch
oder?
Wegen der kürzeren Regenerationszeit.
Genau, das kommt auch noch hinzu, dass es sonst zu hart ist.
Ja.
Und man nimmt dann diesen Faktor, den man als Durchschnittsleistung dort erbracht hat, mal 0,95.
Die 20 Minuten,
genau. 20 Minuten, also ich denke mir das jetzt wirklich wieder aus, ist einfach überzurechnen, 200 Watt habe ich im Schnitt geschafft, mal 0,95 sind 190 Watt, die ich annehme, die ich dann als Stundenleistung vollbringen kann. Das ist ja die Functional
Threshold Power.
Ja, Threshold Power, genau. Das heißt, schwieriges Wort. Das heißt, letztendlich, was schaffe ich in 60 Minuten eine Dauerleistung zu bringen? Maximal möglich. Ich kann auch nicht 61 Minuten fahren, auch nicht 59. Ich fahre genau 60 Minuten, dann falle ich vom Rad im Grunde. Das ist die Theorie, die dahinter steckt.
Ja, ja. Und man muss aber immer ganz wichtig dazu sagen, es ist nicht gleichzusetzen mit der anaeroben Schwelle. Die anaerobe Schwelle, über die wir ja schon oftmals auch in anderen Episoden, die ist von der Energieverfügbarkeit definiert. Das heißt, wenn deine Energie zu Ende ist, du kannst halt bis zur Ausbildung, also du kannst halt bis dahin laufen. Und die anaerobe Schwelle, der Wert ist meistens ein Tick niedriger, weil der anaerobe Bereich, den kannst du 60 bis 90 Minuten halten maximal. Ja. Also selbst bis zu einem Halbmarathon, wenn du recht flott läufst. Und die Functional Threshold Power ist exakt 1 Stunde.
Genau.
Das heißt, nicht wundern, wenn ihr in die Diagnostik geht oder sowas macht, dass der FTP-Wert höher ist als eure anaerobe Schwelle. Das ist oftmals
das ist
eine
oftmals
Frage, die
Fall.
Kommt.
Ganz genau. Ja. Gleichzeitig noch zum Kokoni-Test. Das ist letztendlich ein Stufentest. Ich mache einen ganz gewissen Belastungsschema. Mhm. Mache ich auf der Laufbahn eine Belastung, die ich immer steigere in der Geschwindigkeit. Und nach jeder Stufe wird mir im Ohr Stück Blut abgenommen, sag ich schon, ein Tropfen Blut. Und das wird dann, Stück Blut, genau, ist auch nicht schlecht. Puh, je nachdem, wie dick das ist, ne? Und das wird dann praktisch geschaut, was für eine Laktatkonzentration, wer in der ersten Vorlesung aufgepasst hat, ja, klausurrelevant, ist natürlich Laktat die Milchsäurekonzentration. Und je schneller man läuft, je mehr man außer Puste ist, wir machen es mal ganz plakativ, desto höher ist der Laktatwert. Und dann kann man Folgendes machen, nur wem es interessiert, ihr habt eine X- und Y-Achse und das heißt, auf der X-Achse wird die Laufgeschwindigkeit gemacht, auf der Y-Achse wird die Laktatkonzentration gemacht und man kann dann sagen, dass in dem ersten Bereich bis zur sogenannten anaeroben Schwelle Folgendes passiert, wir haben einen sogenannten linearen Verlauf, erstmal ist ein annähernd linearer Verlauf durch eine Regressionsgrade gemacht und dann haben wir einen Knickpunkt. Dieser Knickpunkt, der dann stattfindet, kommt laut Literatur mit der sogenannten anaeroben Schwelle her. Das heißt, ihr habt vorher eine Steigung, die geringer ist, und beim Abknickpunkt fängt plötzlich an, die Laktatwerte natürlich durch die größere Steigung mit einer größeren Steigung nach oben zu gehen, sodass wir sagen, dass dort an dem Abknickpunkt ich mein, so die Theorie, ich habe es noch nie hinbekommen, also auch mit Athleten nicht, es ist echt wirklich viel Theorie dabei. Und man muss schon Ahnung haben, wo dieser Abknickpunkt wirklich ist. Das sieht dann so aus und so könnt ihr euch das vorstellen. Und hier, da, wo die beiden Geraden im Knickpunkt aufeinander sagen, mit unterschiedlichen Steigungen, habe ich letztendlich den sogenannten kritischen Punkt.
Ja. Ich kenne den Test tatsächlich auch aus dem Gesundheitsbereich mit Puls. Also genau mit das Gleiche.
So ein Stufentest, ja.
Genau okay. Das gleiche Verfahren. Danke. Mhm. Nur eben mit Pulsmessung, Puls und Pace genau. Als Relation.
Sehr schön. Genau. Danke nochmal für die. Gibt's. Vielleicht auch. Schon wieder zu laborträchtig. Das kann man natürlich auch selber machen, was du sagst. Das ist ja schön. Danke.
Also deswegen, was ihr jetzt gehört habt, ist zum einen, vorhin sind wir mal kurz mit einer Wattzahl eingestiegen. Das ist oft, gerade wenn man im Radbereich unterwegs ist und man macht Tests, macht man oft auch die Tests in Watt, also in der Labordiagnostik immer.
Setzt aber natürlich voraus, dass man dann auch Wattmesser hat, ja, mit denen man das nachher im Training umsetzen genau. kann.
Können wir vielleicht nachher auch mal was zu sagen, kurz, nicht?
Haben wir gehört. Dann kam das Thema Herzfrequenz. Das hat man ja speziell auch in den ersten beiden Folgen immer mal angesprochen. So, also wir haben jetzt ein paar Tests. Wir haben einen FTP-Test. Von der Länge haben wir gehört, die kann man Indoor und Outdoor kann man die machen, also das geliebte Mittel unten im Keller in der Rolle, um das Fundament zu festigen.
Ich hatte letztens einen Vergleich gesehen, da haben sie World Tour Fahrer genommen und die draußen und drinnen fahren lassen und die konnten ausnahmslos draußen mehr Watt realisieren als Indoor.
Das Gefühl habe ich tatsächlich auch bei
mir. Ja, das ist nicht nur ein Gefühl, es ist tatsächlich so. Deswegen auch aufpassen. Genau, wenn ihr im Winter diesen FTP-Test, den könnt ihr gerne drin fahren, das ist super, wenn ihr hauptsächlich drin fahrt. Sobald ihr aber rausgeht, solltet ihr den nochmal draußen wiederholen und auch auf dem Wettkampfrad, das ist auch noch eine andere Geschichte.
Ja, klar.
Definitiv, was du sagst.
Dass ihr halt tatsächlich auch die richtigen, korrekten Werte habt für die Trainings.
Genau, deswegen sagte Ableitung. Ich ja auch mal in der zweiten Folge, ich hasse Rolle aus dem einfachen Grunde, weil es mir so ultra schwer fällt, wirklich, ich sag mal jetzt bewusst, 200 Watt einzuleiten auf der Rolle. Das gleiche Training mache ich draußen und 200 Watt, da sage ich, da kommt der Puls noch nicht mal richtig hoch. Und beim anderen ist der schon richtig hoch. Also mir fällt das auch vom Kopf her, nicht nur vom Kopf her, sondern ich habe das Gefühl, ich trete wirklich 50, 60 Watt mehr. Also das geht vielen so und das hast du, wir haben es ja besprochen im Vorfeld, die Studie hat das belegt, dass drinnen halt nicht so starke Wattwerte gefahren werden können mit gleicher Herzfrequenz.
Ja, oder gleicher Leistung, also die Wattleistung war unterschiedlich, die war niedriger.
Ja, die war niedriger, oder mit Anführungsstriche die gleiche Wattzahl mit der anderen, mit einer anderen Herzfrequenz vermutlich.
Aber in der Studie waren nur die Wattwerte verglichen. Ja, die waren tatsächlich
nicht so viel drücken. Ja. Gut. Aber deswegen, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, wenn ich im Winter eine Leistungsdiagnostik mache oder wie bei der Kerstin eine Laktatmessung auf der Rolle und ich fahre die nächsten 2 Monate auf der Rolle, passt es sehr gut. Das. Der Hinweis von Michael war, und wenn es dann nach draußen geht, das Thema mal überprüfen. Mhm. Ja, jetzt haben wir über Radfahren gesprochen, wir haben über Laufen gesprochen. Jetzt gibt es ja auch sehr ambitionierte Triathleten beim Schwimmen. Es gibt Stimmen, die sagen, die wären nicht in der Mehrheit. Kerstin ist da ein ganz anderes Beispiel. Die liebt Schwimmen, die kommt ja auch vom Schwimmen. Gibt es im Schwimmen auch Tests? Auf der Rolle oder so.
Ja, auf der Rolle, genau.
Auf der Rolle.
Also tatsächlich aus meinen Schwimmerzeiten, jetzt rein spezialistenspezifisch, haben wir immer ganz, ganz wilde Tests gemacht. Und zwar Grundlagentests. Das waren, ich weiß gar nicht mehr, 8x100, 6x100, 6x100, 4x100.
Und
dann ging es immer... Die Abgangszeit wurde immer kürzer und die Intensität immer größer und dann musste man das dementsprechend in den Bereichen halten.
Das ist der Russentest.
Ja. Und Beinetest, 3-Kilometer-Test, gab es alles. Aber so grundsätzlich, was wir im Triathlon-Verein jetzt machen, ist 400-Meter-Tests, ganz klassisch. Weil das ist natürlich irgendwie umsetzbar für die meisten. Das ist so ein Test, den kann man auch mal ins Training gut einbauen und kann danach noch ein bisschen schwimmen. Mhm. Und man kann daraus auch relativ, oder kriegt so ein Gefühl dafür, wie schnell man im Training unterwegs sein sollte, wie schnell man...
Das hat mich jetzt interessiert. Wie leidest du jetzt von den 400 Metern? Weil wir haben jetzt gleich noch einen anderen Test. Mhm. Wie leidest du zum Beispiel von den 400 Metern? Wie können die Leute sich dann ableiten, ihr Dauerschwimmtempo davon oder so? Wie machst du das dann?
Also 400 Meter Race Pace, sag ich mal, ist ja ungefähr ganz grob bei den meisten, die jetzt nicht aus dem Schwimmen kommen, ist es meistens schon mehr oder minder die Schwellenleistung.
Okay, also Schwellenleistung
ist jetzt überhaupt nicht genau, ne? Aber man kann das so schon so ein bisschen einordnen, finde ich.
Also du würdest die 400 Meter Zeit als Schwelle dann definieren, denn, okay?
Also die...
In den Intervallen sozusagen,
verstehe ich. Genau, ja.
Okay.
Ich als Schwimmer bin jetzt aber, wenn ich 400 Meter schwimme, bin ich komplett ausbelastet und ist bei mir auf jeden Fall überschwellig. Das heißt, bei mir, ich kann davon nicht so genau was ableiten. Also, aber für Triathleten, die jetzt nicht aus dem Schwimmen kommen, würde ich sagen, passt es.
Also wenn ich jetzt 400 Meter, ich denke mir es einfach aus, in 8 Minuten schwimme, ich denke mir es aus, wenn das pro 100 Meter 2 Minuten und dann sagst du, wir machen heute 10 mal 100 Meter im Training und dann sollst du das in 2 Minuten schwimmen, weil das ist deine Schwellenleistung. Mhm. Ist das richtig?
Ja.
Ist das richtig verstanden?
Ja.
Okay.
Wir schwimmen natürlich maximal 5 Minuten. Ja, oder?
Ja, es hat sich bewährt im Kaderbetrieb, auch national des Nachwuchses sind es 450 Meter. Da wird die Schnelligkeit noch abgetestet.
Okay. Ja, das macht das
und
Sinn,
im Juniorenbereich, wo ich auch welche hatte, die auch zum Stützpunkt gefahren sind, nach Saarbrücken, dort haben sie 800 und den 100-Meter-Test gemacht. Also fast doppelt so lang, um dort die anderen Zeiten, weil dann schwimmen die Junioren ja auch die 750 oder sogar nachher später die 1500 Meter. Also in den Männer- und Frauenbereich.
Okay. Und das wäre wahrscheinlich dann tatsächlich die Schwelle, weil die Distanz wäre dann doppelt so lang und dann kommst du näher an diese Schwelle, weil die Schwimmspezialisten oder die guten Schwimmer, was die Kader-Junioren sind ja jetzt auch richtig gute Schwimmer, die würden dann einfach die Distanz erweitern, um dann die Schwelle ungefähr rauszubekommen.
Mhm.
Ja. Das hieße wiederum, da haben wir Episode 2, glaube ich, wenn du jetzt Spezialist bist, kannst du dich in deiner Disziplin auch ausbelasten, wohingegen der Triathlet sich im Wasser gar nicht so ausbelasten kann. Mhm. Und wir haben jetzt noch den Critical Swim Test.
Ja, das wollte ich fragen, weil du hast jetzt zum Beispiel Michi den einen Punkt reingemacht, 800 Meter und 100 Meter, den Critical Swim Test, so wie ich es mal gehört habe, das kannst du jetzt ein bisschen uns näher bringen.
Genau.
Der hat ja auch zwei Belastungselemente.
Genau, also wenn ihr eure Athleten richtig ärgern wollt, macht ihr den.
Aber unangekündigt.
Stimmt, weil sonst kommt ja keiner. Da geht es im Endeffekt ausführliches Einschwimmen und dann schwimmt ihr 400 Meter, also wie jetzt eben auch 400 Meter.
Submaximal?
Was geht halt, ne? 400 Meter,
alles klar.
Ja. Also was du hinkriegst. Und dann eine aktive Pause von 15 bis 20 Minuten. Aktiv heißt in dem Fall locker Lagen schwimmen, ne? Locker Delfin zur Erholung.
Auch mal rausgehen, auf Toilette gehen, sich frisch machen, wieder reingehen.
Also so das Delfin macht natürlich einen Spaß. Also Brust ein bisschen, was euch entspannt. Jetzt nicht nur 20 Minuten warten, weil dann die Muskeln natürlich eher schwer werden. Und danach schwimmt ihr nochmal 200 Meter. Ja, und aus der Differenz von den beiden kann man diese Critical Swim Speed, was dann wiederum auf die Schwelle kommt, kann man dann die ermitteln. Ja. Und für Anfänger, wo jetzt sicherlich auch einige zuschauen, die jetzt zum Beispiel schon Probleme haben, 400 Meter am Stück konstant schnell zu schwimmen, da halbiert man den Test auf 200 Meter und 50 Meter.
Genau.
Ja.
Jetzt kannst du nochmal uns einen Einblick geben, wenn ich jetzt zwei Elemente habe, also 40 und 200 oder 250, bedingt die zwei Zeiten, die ich dort schwimme? Oder ist es als Abgleich gedacht, wenn ich 400 zum Beispiel in den 8 Minuten schwimme, muss ich dann zwingend die 200 Meter in der Hälfte, also in 4 Minuten, oder werde ich dort schneller sein? Kann ich dann aus diesen Zeiten was herauslesen für später, also für die Trainingszonen?
Also von den Werten, die ich sehe, sind in den meisten Fällen ist die 200 Meter Zeit tatsächlich ein Tick schneller. Mhm. Jetzt nicht viel, ne, aber ein Tick schneller.
Nach dem 400 Meter Test ist natürlich.
Ja, genau. Und maximal gleich schnell. Also ich habe jetzt noch keinen Test gesehen, wo jemand die 200 Meter dann langsamer geschwommen ist als die 400 Meter. Mhm. Wenn die Leute das wissen, halten sich natürlich bei den 400 Meter auch ein bisschen zurück.
Mhm. Ja, ja, aber deswegen, warum macht man dann die 200 Meter hinten drauf, um das Ergebnis von 400 zu verifizieren?
Das ist eine interessante Frage. Es ist im Endeffekt, es schlägt in die Kerbe, dass Athleten auch gewisse Talente oder sag mal gewisse Stärken haben. Ja? Okay. Das kannst du jetzt, um das einfach zu erklären, jüngere Athleten schaffen es meistens auf kurze Zeit, kurze Distanz überdurchschnittlich zu performen. Also wenn du zum Beispiel einen jüngeren Athleten einen 4-Minuten-Radtest aufschreibst und daraus die Schwelle ableitest, ist die Schwelle mit Sicherheit zu hoch, weil der 4 Minuten sich richtig auspassen kann. Alles. Und bei den alten, älteren Athleten, bei den erfahrenen Hasen,
kannst du mich angucken?
Da die fahren gelinde, also prägnant gesprochen, die fahren die 4 Minuten genauso hart wie die 60 Minuten. Ja? Die können sich halt auf die kurze Dauer nicht mehr ausbelasten. Gut. Und die sind halt dann einfach, je länger es wird, also bei denen ist dann halt tatsächlich...
Eher so ein Diesel.
Diesel halt, ja. Und um das so ein bisschen auszumitteln, werden da 2 Distanzen geschwommen.
Ja. Ja. Ja, schön. Jetzt haben wir mal so einen ersten Überblick über mögliche Feldtests. Und vielleicht euch nochmal so einen Einblick zu geben, was sind Vorteile von einem Feldtest. Das eine ist, er ist relativ schnell durchführbar. Außer Schmerzen kostet er nichts. Das muss man so formulieren. Also diese Bereitschaft, die Härte muss man da schon mitbringen. Und oft ist es halt auch im direkten Umfeld, ob das jetzt zu Hause auf der Laufbahn ist oder ob das bei Kerstin im Wohnzimmer oder wo auch immer dein Rad steht. Man kann es im gewohnten Umfeld machen und muss nicht wegfahren. Kann es im Schwimmbad machen, wo man eh sein Training macht. Das sind so die primären Vorteile. Prima. Absolut.
Schwimmbad am besten nicht zu Zeiten, wo die Bahn voll besetzt
ist. Wo sehr viel Altdeutsch unterwegs ist, genau. Oder?
Dann wird es schwierig, dann ist schwierig. Eher Hindernisschwimmen.
Dann ist es eher ein Slalom-Schwimmen.
Ja. Okay. Wobei, wenn man das kurz ankündigt, den Schwimmern da auf der Bahn sagt, sind die meistens relativ verständnisvoll. Wenn du sagst, ich schwimme jetzt 400 Meter Test, weil ich das machen jetzt muss, dann teilweise feuern sie gar nicht an oder gehen sie vorher schon weg, dass du da enden kannst.
Oder stimmt, so, hast du recht, ja.
Okay. Ja, cool.
Kommen doch die Leute drauf an.
Ja. Aber Fakt ist natürlich schon, das müssen wir alles sagen, wir werden ja gleich, Henning, du wirst gleich wahrscheinlich weiter was anteasern, bei allen Tests, die wir heute besprechen, alle 3 Testarten nenne ich mal als Überschriften, man muss mental schon echt hart in der Birne sein, gegen sich selber das Ding durchzuballern. Ne? Das ist auch nicht jeden Tag so, muss ich echt sagen. Oder das kennt ihr auch.
Ja, ich habe da vielleicht, bevor ich aufs nächste Thema komme und da greift's, da schlägt's bei mir immer zu, also das Thema Labordiagnostik, also professionelle Leistungsdiagnostik. Ich weiß genau, ich muss dort, jetzt hört es jetzt blöd an, ich muss dort überhaupt nicht performen. Ich muss nur meine Leistung abgeben. Und ich gehe mit einem Anspannungsgrad hin, dass ich das Beste geben will, was ich kann an dem Tag. Und das ist, also ich glaube, es ist kontraproduktiv.
Absolut.
Es geht ja nur um eine Ausgangswertbestimmung. Und es ist kein Wettkampf. Jetzt habe ich meinem Leistungsdiagnostiker und Trainer gesagt, mach jetzt ab sofort jedes Mal so ein Finishline-Band vor das Rad, damit ich anschließend drüber, dann habe ich ein ganz anderes Setting, also das klappt auch.
Naja, und wer die zweite Folge von euch gehört hat, wo ich gesagt hatte, ich musste ja nun auch durch meine Belastungsbluthochdruck, überlegt mal, es geht um Bluthochdruck und ihr müsst all out fahren. Gleichzeitig wird das auch als Schwellenleistung. Ich sollte wirklich alles all out fahren. Du bist aufgeregt. Was macht der Blutdruck? Kontraproduktiv geht der hoch. Das willst du ja gar nicht, obwohl du angespannt bist. Also ihr versteht, das war so ein Teufelskreislauf, wo ich auch gesagt habe, wir sagen dir gar nichts. Am Ende gehst du raus. Wir werten das aus und dann geben wir die Ergebnisse mit, weil man geht da angespannt einfach hin.
Das ist aber normal. Also das ist normal. Ist bei den Athleten auch immer so und kann man auch sagen, es geht ja nicht darum, dass du jetzt irgendwelche Weltrekorde brichst.
Aber es ist angespannt.
Es ist einfach, dass wir einen Status ermitteln und am Anfang kann man das sagen, dann irgendwann nicht mehr, aber als am Anfang, je niedriger der Wert ist, umso leichter können wir ja steigern.
Genau.
Deswegen, und dann sollte das schon passen. Ja?
Bist du schon mal mit was konfrontiert worden, wo die Leistung stagniert hat und er gesagt hat, hey Trainer, hast du dich schon mal hinterfragt?
Sicherlich hast du ab und zu mal, wo die Leistung jetzt stagniert,
ja,
oder teilweise auch mal zurückgeht.
Ja. Ja.
Und das sind aber auch wichtige Inputs, weil das kann auch zum Beispiel aufzeigen eine Ermüdung, eine Überlastung dergleichen. Manchmal liegt es auch gar nicht am Sport, sondern einfach an der generellen Stressbelastung.
Ja. Oder Ernährung.
Oder Ernährung und schlechten Schlaf und so weiter.
Oder der Vorbereitung.
Vorbereitung, ja. Deswegen die Tests sollte man natürlich immer im ausgeruhten Zustand
und vergleichbaren Zuständen von
vergleichbaren Zustand,
wichtig,
ja.
Was du sagst.
Also es ist ein wichtiger Input, weil man dann mal generell hinterfragen muss, okay, woran kann es liegen? Ja, ist ja vielleicht auch manchmal das Training zu früh intensiv angezogen.
Okay. Ja.
Genau, also da hast du recht, es geht nicht immer nur in einer Richtung nach oben, sonst wären wir ja alle bei 100 V2 Max irgendwann. Ne?
Müssen wir nur Flugzeug anfangen,
ja,
oder?
Genau, ja. Ja, cool. Deswegen ist es wichtig, dass man, und das ist ja der große Vorteil von den Feldtests, mit dem wir jetzt begonnen haben, diesen kostenlos durchführen, kannst du immer machen. Ja? Und die solltest du auch oft machen und dich auch nicht scheuen. Ich weiß, wenn man alleine für sich trainiert, macht man die eigentlich nie. Ja, aber der Trainer spätestens wird es irgendwann vorgeben. Und je öfter du die wiederholst, umso besseres Gefühl kriegst du auch selber dafür.
Definitiv.
Cool, super. Kommen wir zu der Leistungsdiagnostik. Also nicht im Feld, nicht auf der Straße, nicht auf der Bahn. Ich sag immer im Labor. Also Laborbedingungen, Indoor. Was kennt er da? Welche Möglichkeiten gibt es denn, um eine Labordiagnostik zu machen? Eine Leistungsdiagnostik.
Ja, einmal Laktat, was wir ja schon hatten. Laktat.
Also was man auch bei dir zu Hause machen kann. Das kriegst du jetzt nicht mal los. Also Laktatmessung bei Kerstin. Wenn ihr Bedarf habt, müsst ihr euch nur melden.
Genau. Was macht man da, Kerstin?
Also eigentlich auch also verschiedene Teststufen meistens. Bei mir waren es jetzt eben 2x6 Minuten und 1x3 Minuten. Und dann hat man immer eine Ruhemessung erstmal, Ruhelaktat. Dann wird dann in Zeitabständen nach der Belastung wieder meistens 3 oder 4 Messungen nach der Belastung nochmal Laktat genommen. Und dann, dass man so diesen Verlauf sieht, meistens geht es dann erstmal 2 oder 3 Minuten nach der Belastung das Laktat wirklich hoch. Dann eine Ruhephase und dann das Gleiche eben nochmal. Und dann hat man eben diese unterschiedlichen Laktatwerte bei unterschiedlichen Belastungszonen und kann daraus dann ableiten, wie die Belastungszonen einzuteilen sind.
Okay. Also es ist schon ein invasiver Eingriff. Das heißt, man nimmt Blut ab. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ja nicht schlimm, aber es ist jetzt halt in den Körper eingegriffen. Ja? Es ist nicht wie die Feldtests non-invasiv. Das heißt, ich piekst da rein, was ja jetzt überhaupt nicht schlimm ist, aber das ist am Ohrläppchen meistens natürlich und nehmen Blut ab. Das müssen wir dazu sagen einfach. Wer das jetzt denkt, ich kann es selber, wir machen mal ein bisschen so oder irgendwas, nein. Oder ich gucke ein bisschen auf die Uhr, wie viel Laktat ist da in unseren Gadgets? Nein,
auch,
ist es.
Das wäre auch
noch
wild,
was Schönes. Ja, wild, wer wild, ja, im wahrsten des Wortes. Aber können wir nicht machen. Das ist halt ein, in Anführungsstrichen, kleiner medizinischer Eingriff.
Okay. Also vielleicht zum Thema Laktat ist doch eine Ergänzung. Mhm. Wir sind jetzt ja gerade im Labor. Das kannst du natürlich auch im Feld machen. Das kannst du für dich selbst machen. Mein Sohn zum Beispiel, der jetzt einen norwegischen Trainer hat, der macht für gewisse Trainings, die er tun muss, macht dann eine Laktatmessung nach
Vorgaben.
Gibt
ja auch dann Geräte, wo man das selber gut machen kann. Ne?
Also das ist noch
nicht
eine,
ganz kostengünstig.
Genau. Nur eine Ergänzung. Ändert nichts am Modus, am System, aber nur noch mal, wo man es machen kann.
Es gibt auch von Sportwissenschaftlern, die auf die Bahn gehen und tatsächlich auch dann ihre Labortests machen, auf der Laufbahn einfach. Im Trainingslager oder so, ne? Das ist natürlich dann auch praktikabel.
Okay. Genau.
Gut. Und Laktatdiagnosen kannst du ja bei allen Sportarten, auch beim Schwimmen gibt es, ne?
Beim Rudern, überall.
Ja, genau. Mhm.
Gut, prima. Laktat haben wir gehört. Was gibt's noch?
Spirometrie,
bisschen erklären, was wir da machen. Das ist ja auch wichtig, die Leute abzuholen. Also man fährt, läuft, wie auch immer, schwimmen, weiß ich nicht.
Schwimmen funktioniert
nicht. Mit einer Maske. Also eine Atemmaske, die man aufgesetzt kriegt, wo man rein atmet und auch den Sauerstoff sich wieder rausholt. Also mit einem Schlauch sozusagen verbunden. Und ihr wisst, man atmet O2 ein und CO2 aus. Und dort wird dann, macht das letztendlich, glaube ich, auch eine Messinstrumente machen das, ja, eine Messsoftware, die schaut, was wie viel nehme ich auf, was gebe ich raus und wie ist die Zusammensetzung des
Energiestoffwechsels.
Genau, ja. des Atemgases, eine Atemgasanalyse und schaut dann nach und leitet dann daraus ab, deine Zonen.
Kommt vielleicht bei dem Thema Spiro, die habe ich jetzt vor kurzem gerade gemacht und für mich ist Spiro mit der Maske im ersten Schritt, vielleicht kommt da die Anspannung, ein bisschen beklemmt, weil du bist abgeschnitten.
Genau, das meine
du bist ich. Auch nicht, es ist keine Verpflegungsmöglichkeit mehr da, zwischendurch mal was trinken, weil du gerade dich so danach fühlst. Ich finde, das auch immer wichtig ist und da gehen wir jetzt auf die ganzen Details auch gar nicht ein. Du kannst ja unterschiedliche Protokolle fahren. Du kannst bei 100 Watt zum Beispiel anfangen, kannst 20, immer 20 erhöhen, kannst die Stufe 3 Minuten fahren. Da gibt es Leute, die steigern immer 50, fährst die Stufe vielleicht nur 3 Minuten. Ich habe für mich persönlich das Glück, wenn ich das machen darf, geht es bei mir meistens nur um die Schwellenwertermittlung. Das heißt, ich fahre 20er Stufen und die sind immer lang, 5 bis 6 Minuten.
Ach was.
Okay. Und wenn wir an der Schwelle sind, dann geht es noch ein bisschen drüber, ob extrem das Lactat wegfliegt und dann ist der Test durch.
Das heißt kein Ausbelastungstest, sondern nur...
Dann kriege ich die Maske ab, darf mich verpflegen, fahre locker 10, 15 Minuten, dann kriege ich die Maske auf.
Okay.
Dann beim ersten Test war so, dann fahre ich 15 Minuten lang den Schwellenwert, Maske ab, verpflegen und dann kommt die Stufe.
Ah, okay.
Und zwar all out. Und das finde ich cool, weil sonst muss ich mich wegschießen nach 30 Minuten Vorbelastung. Und das fällt mir so schwer, dann habe ich richtig Bammel. Also deswegen, was ich sagen will, es gibt auch verschiedene Protokolle, die man fahren kann in so einem Test.
Ganz wichtig, was du sagst, finde ich auch gut, dass du es ansprichst. Und das hat auch Michael gesagt.
Ja.
Diese Vergleichbarkeit, der Test ist sehr schwierig. Wenn ich jetzt, ich mache es einfach mal so, einen 4-Minuten FDP-Test auf der Rolle, haben wir schon gesagt, oder draußen mache, habe ich schon einen Unterschied. Ob ich den FDP-Test im Sommer mache und schon ein bisschen trainiert habe, aber vorher vielleicht schon eine harte Radausfahrt 2 Tage vorgemacht habe, wo ich denke, die habe ich vertragen, aber eine Vorbelastung, die zu hoch war, oder ich habe schlecht gegessen, oder ich habe sogar leichten Infekt, den ich gar nicht spüre, oder ich habe Stress auf der Arbeit, aber trotzdem will ich den Test durchziehen, oder. Das ist das Entscheidende, um die Sachen vergleichbar zu machen, auch in der Labordiagnostik glaube ich schon, dass man dieses sich vorher benehmen, sage ich mal, also immer, also unter dieses Protokoll, wie ich vorher die letzten, weiß ich, 5 Tage mache oder 4 Tage, immer gleich sein sollten, damit ich wirklich eine Vergleichbarkeit in meiner Entwicklung habe. Und untereinander zu vergleichen, ist schon auch ganz schwierig.
Naja, also da reden wir ja auch dann über das Individuelle.
Genau.
Was ja hier auch ein ganz großer Vorteil ist, ich kriege genau meine individuelle Leistung meiner physiologischen Fähigkeiten, kriege ich
an dem Tag
im Endeffekt als Analyse mit in die Hand. Da wir auf ein paar Themen eingehen wollen, die eigentlich so, ich will nicht sagen selbsterklärend sind, aber vielleicht ein Stück weit nachvollziehbar sind, würde ich jetzt einfach sagen, es gibt ja noch andere Methoden, zum Beispiel dieses neuen Zonenmodell, aber mal ganz ehrlich gesprochen, ich kriege jedes Mal, wenn ich Spiro mache.
Du meinst die Wassermann, neuen Felder da.
Ja. Wenn ich Spiro mache, ich kriege immer zusätzlich zu Spiro noch Lactat gemacht, kriege ich immer im Protokoll dieses neuen Zonenfenster. Also das ist dann im Endeffekt ein Resultat. Und ich glaube, damit können, ich will jetzt nicht sagen Sportwissenschaftler was anfangen oder halt Top-Athleten, wo es darum geht, die letzten Prozentpunkte zu finden, oder?
Ich würde sogar behaupten, die meisten wissen eigentlich gar nicht genau, was da auf den Feldern draufsteht. Es ist auch nicht unbedingt notwendig, da jedes Feld auseinanderzunehmen.
Ja.
Eine Sache wollte ich noch sagen zu dieser Spiro.
Ja.
Die neueren Geräte ist inzwischen so, dass du am Ende der Stufe einfach nur kurz 10 Sekunden reinatmest und die Maske, das reicht aus. Du musst es nicht permanent das Ding tragen.
Ah, okay.
Also die neuen Geräte, das habe ich schon vor 3, 4 Jahren in Nürnberg mitgemacht. Da, du hast tatsächlich nur kurz mal am Ende der Stufe da 10, 15 Sekunden reingeatmet.
Interessant.
Ja. Okay. Ich glaube, da gibt es einen Namen, aber den würde ich jetzt mal nicht erwähnen, weil er noch nicht Sponsor von unserem Gesamtpodcast
ist.
Lass uns mal so stehen. Okay? Nee, cool, aber auch hier. Wenn man jetzt, ich will es gar nicht vergleichen zu den Feldtests, aber das sind jetzt schon als Vorteil, es gibt deutlich präzisere Daten, diese Testverfahren. und geben im Endeffekt eine individuelle Physiologie, geben die dir ein ganz, ganz deutliches
Wichtig wäre
Ergebnis.
Noch, das hat die Kerstin schon erwähnt, am besten machst du das auf deinem eigenen Fahrrad, optimalerweise. Meistens haben die da einen Ergometer. Selbst wenn der wirklich gemittelt ist, heißt es aber nicht, dass dein Fahrrad daheim gemittelt ist.
Zum ja. Beispiel, genau.
Genau. Also, und beim Laufband wird es gleich ganz kriminell. teilweise, ich nehme an, die in den Diagnostiken, in den Labors, die Laufbänder passen schon. Da hat man irgendwie immer diese Faustregel, was man heute noch macht, dass man 1% Steigung einstellt, um die Straße auch zu simulieren.
Genau.
Weil wenn ich zum Beispiel bei Athleten schaue, da wird mir bei Training Peak, kommt da die Nachricht, Schwellenleistung von Annika erhöht auf 4,16. Und das habe ich jetzt 2-3 Mal gesehen und dann kontrolliere ich kurz, weiß ich dann schon, die ist sicherlich auf dem Laufband wieder gelaufen. Ja? Und da ist irgendwie die Geschwindigkeit in einer halben, also 1-2 km/h schneller.
Ja.
Daher da auch ein bisschen aufpassen.
Ja, absolut.
Dass es vergleichbar ist für draußen. Ja. Weil ihr wollt das ja für draußen nehmen. Ne?
Ja, ja. Und da auch nochmal ganz wichtig, das Thema draußen nehmen. Angenommen, ich habe jetzt mein eigenes Rad dabei und mache das in der Leistungsdiagnostik. Das Gleiche wäre bei dir der Fall. Ich habe aber auch die Möglichkeit, entweder in der Kurve oder in den Pedalen eine Wattmessleistung zu machen. Dann kann ich das separat mitlaufen lassen.
Ja.
Und dann kann ich zum Beispiel auch in diesen Stufen die Wattwerte von der Diagnostik mit meinem Wattmesser vergleichen. Und wenn sich zeigt, dass es im Schnitt 5% zu hoch oder zu tief ist, kann ich sehr guten Übertrag machen wieder auf mein Rad.
Das ist natürlich großes Kino. Ja, wenn du das machen kannst, dann passt das perfekt.
Ja. Ja. Cool. Ja, und zum Schluss, wir leben ja in einer digitalisierten Welt, ohne dass ich jetzt den Internetminister hier ins Boot holen will. Michi sagt nichts.
Ich sag nichts. Ich habe das Amt hingelegt.
Online. Online-Testverfahren. Hat jemand von euch schon mal ein Online-Testverfahren gemacht?
Ich habe das tatsächlich noch nicht selber getestet.
Aber Athletinnen von dir?
Ja.
Das wäre jetzt die naheliegende Frage.
Ja.
Hast du von denen oder du als Trainerin dann auch, also eine klar hast du eine Rückmeldung bekommen? Hast du ein Gefühl? Wie würdest du das einschätzen? Sagst du, ich mach's mal so, top oder flop?
Ja, also auf jeden Fall hat es funktioniert. Das hat erstmal mir eine Einschätzung gegeben, in welche Richtung gehen die Trainingszonen. Mhm. Ich hatte jetzt allerdings keine Vergleichswerte. Also ich hatte jetzt keine Labordiagnostik als Vergleichswerte. Deswegen kann ich natürlich nicht einschätzen, hat das jetzt gepasst oder nicht.
Ja.
Tatsächlich, ja.
Okay. Na ja, Henning, wir haben ja, liebe Leute, falls ihr das noch nachhören wollt, Podcast 170 vom 31.01.24 hat Henning einen Selbstversuch gemacht.
Mhm.
Vielleicht, Henning, kannst du davon mal einfach mal berichten.
Ja, also ich habe
Wir sind vorbereitet.
Ja, ich bin vorbereitet.
Also Podcast 170,
ja.
Einmal nachhören.
Und zwar habe ich Labordiagnostik gemacht, Spiro, und habe den Mats Online-Test gemacht. Und das sind zwei unterschiedliche Protokolle.
Genau.
Ich gehe jetzt mal auf, vielleicht nur auf...
Wollen wir das Protokoll einmal nochmal erzählen? Einmal das erste Mal 3 bis 5 Minuten All-Out.
Das war bei dem Online, bei Mats.
Bei Mats. Und einmal 30 Minuten aktive Pause.
War das am gleichen Tag Mats, aktive Pause. Ja. Und dann 12
8 Minuten. Bis 12 Minuten, ja. Max. Also so. Ihr habt eine Range, ihr könnt euch das überlegen, definiert 3
ganz
bis
kurz
5.
Fürs Fahrrad, ne?
Also für Fahrrad.
Das Fahrrad 3 bis 5, macht ihr vielleicht 4, 30 Minuten aktive Pause, ein bisschen radeln, ein bisschen daddeldu. Und dann 8 bis 12, ich würde mitteln 10 Minuten all out. Und diese Werte tragt ihr dann, das hat Henning gemacht, in die Maske bei Mats ein. Mats ist die Online-Plattform, falls nicht, guckt das einmal bitte nach. MATS von Dr. Sebastian Rösler. Und dort kann man das eintragen und bekommt dann, was Henning jetzt uns erzählt.
Und das andere Protokoll war, wie eben beschrieben, in der Leistungsdiagnostik. So, und dann kam heraus, ich sag mal, VO2 Max. Online 47,3. Leistungsdiagnostik 48,3. Sage ich,
passt.
Kann man so lassen. Dann die anaerobe Schwelle, also über die wir da sprechen. 226 bei Mats, 223 bei der Leistungsdiagnostik. Sage ich, boah, im Mühbereich von der Abweichung. Und den Fettmax-Wert war dann 146 bei Mats, also 146 Watt und 150 Watt bei der Leistungsdiagnostik. Dann würde ich jetzt in dem Moment sagen, das ist relativ nah bei SAM.
Sehr nah.
Wenn ich jetzt es nur mal aus einer Perspektive Kosten vergleichen würde, würde ich sagen, okay, dann war der Mats zwei Drittel.
80 Euro kostet er.
80 Euro. Und das andere, ich hatte da ein bisschen weniger gezahlt. Also ich sag mal, Hälfte des Preises, ja, wenn du das per Standard machst.
Aber bei Mats geht nur Rad, ne? Laufen.
Nur Rad. Genau. Und jetzt kommt's. Nur Watt. In der Leistungsdiagnostik kriege ich auch nur die Herzfrequenz.
Mhm. Genau, das ist ein
und die Spiro. Vorteil.
Und die Spiro.
Genau, also schon.
Und diesen, wie der Stoffwechsel funktioniert, wann Fett noch genügend da ist, deswegen Fettmax.
Was ja auch dann zum Beispiel für die Rennen, für die längeren Rennen vor allem, einen sehr wertvollen Input gibt, weil du weißt, wenn du weißt, wie deine Fettverbrennung läuft, in welchen Bereichen, ja, wie hoch du maximal gehen kannst, dass du auch die Ziellinie dann siehst, ja, zumindest in der Zeit, die du dir vorstellst.
Genau so ist es.
Also, damit würde ich sagen, Werte sehr vergleichbar.
Mhm. Absolut.
Kosten Hälfte, aber für das andere gibt es auch nochmal mehr. Das heißt, das ist eine Möglichkeit. Wo bin ich unterwegs? Mhm. Wie viel will ich investieren? Was reicht mir? Ja?
Genau.
Also ich darf nicht erwarten, das ist jetzt unser Resümee damals gewesen, dass ich für die Hälfte des Geldes das Gleiche oder sogar noch mehr bekomme.
Der Vorteil von dem Online-Diagnostik ist natürlich auch die Zeit. Du musst nirgends hinfahren.
Genau so, ja, ist es.
Es sei denn, die kommen zu dir nach Hause. Ne?
Dann, aber ich habe auch schon einen Athlet gehabt, da hat er mir das, über Mats ist der erst gefahren, draußen, übermittelt mir die Werte und der wiegt so 63 Kilo. Und da sage ich, huiuiui, Martin, das ist aber Wahnsinn, 270 Watt Schwellenleistung? Leck mich doch, das ist doch Hammer, ey. Hab das auch nicht hinterfragt, das war kurz danach, nachdem Hennings Selbstversuch, und nachdem wir über den Podcast drüber gesprochen haben, sagte, hey, das muss ja so gut hinkommen. Ich habe es übrigens auch gemacht bei Mats und ich fand die Werte absolut plausibel bei mir, zu dem Zeitpunkt absolut wirklich plausibel. Scheiß auf 5 bis 10 Watt oder 5 Watt etwa, plus minus. Mhm. Und bei ihm die 270 Watt, 3 Monate angewandt und er sagte schon immer, oh, das ist aber hart, Trainer, das ist aber
dann
hart.
War das
da habe ich gedacht,
ne?
Mensch, das ist... So, was kam raus? Der hat dann eine Leistungsdiagnostik gesagt, du pass auf, du gehst jetzt mal, du hast da in Hamburg da eine Adresse, geh doch da mal hin. Und da kam nachher 220 Watt raus.
Ja, das ist schon mehr.
Krass. 50
das
Watt.
Ist schon ein bisschen mehr.
Also, und das hab ich ein Vierteljahr ihn praktisch...
Und ins Nirvana geschossen.
Ja, ich sag mal einfach gerichtet.
Ja, ja.
Vor allem, es ist ja, also, das macht ja dann auch im Kopf wieder was, ne? Dass man dann irgendwie das Gefühl hat, als da Trainierender, dass man denkt, oh, ich kann ja gar nichts.
Genau, ja, ja. Hat es auch nicht so rauskommen, ist ein bisschen so zurückgezogen, ganz netter. Und dann sage ich, das kann doch gar nicht sein. Was machst du denn da? Und dann hab ich aber schon gesagt, du, pass auf, das stimmt was nicht. Pass auf, wir machen mal so 250. Nee, habe ich doch jetzt gebracht, die 270. Warum machst du das jetzt auf 250?
Das wird sich gleich beschwert, ja.
Weil ich glaube, du bist in einer kleinen Überforderung. Ich habe das im Gefühl, du bist in einer Überforderung. Dann war es schon mal besser, aber es ist natürlich schon zu 220 auch schon mal 30 Watt mehr. Wisst ihr, was ich meine? Das tut dann schon weh in diesem Bereich, wenn du den harten Sachen machst.
Wie kurz war dieser Test, den er damals gefahren ist? Weil da kommt ja vielleicht dabei ein junger Kerl anscheinend. Ne?
Der ist um die 40.
Ach so, okay, dann ist es schon eher...
Also ich sag mal so, 3 bis 5 Minuten, da ist er nur 3 Minuten schnell gefahren und dann hat er die 12 Minuten aber ausgereizt hinten.
Okay.
Passte das irgendwie nicht zusammen.
Also die primäre Aussage ist es gibt hier jetzt nicht das Nonplusultra, da kann man schon mal das eine oder andere auch hinterfragen. Und grundsätzlich gibt es ja, wir leben ja in der Zeit, wo jeder mal Dr. Google fragt, hilf mir mal. Jetzt in Zukunft würde man vielleicht noch sagen, KI, gib mir mal einen Tipp. Da gibt es unheimlich viele Rechner und die Verfahren und so. Ich glaube, macht eine Erfahrung, sprecht mit jemand drüber. Ich persönlich finde, diese Feldtests auch in der Gruppe, im Verein immer mal wieder durchführen, schafft auch Vertrauen.
Ja.
Jemand, der, und da kommen wir gleich drauf, wer sollte wen anwenden, ja, will ich jetzt gar nicht vorgreifen, der sollte vielleicht Leistungsdiagnostik machen. Bloß zum Schluss möchte ich eigentlich so ein bisschen zusammenfassen, egal welchen Test ihr macht, macht ihn vergleichbar.
Und, genau. Und benimmt euch vorher immer gleich.
Ja, das meine ich alles mit vergleichbar. Auch die Tage zuvor. Genau. Auch was das Thema Ernährung betrifft. Ja?
Richtig.
Und nicht nur auf den Sport achten. Man kann auch dann am Vorabend eine Fete weglassen oder sollte sie eher weglassen, wenn man sie beim letzten Mal nicht gemacht hat.
Wobei ich glaube, feiern geht ja eigentlich keiner von unseren Athleten oder vorher dann noch vor dem Diagnostik.
Also Triathlet geht grundsätzlich gar nicht feiern. Ja, das ist ein Volk der Nicht-Feierer.
Das habe ich jetzt so noch nicht gehört.
Okay, gut.
Es kommt drauf an. Eine Anekdote muss ich noch bringen.
Ja, eine Anekdote ist immer gut. Mach mir den Henning.
Ja, nee, das war tatsächlich vor ein paar Wochen. Ich habe einen Athleten, der war früher 400-Meter-Läufer und war da richtig schnell, also jetzt aber auch schon Ende 30. Und der hat in seinem alten Verein eine Laktatdiagnostik gemacht im alten Laufverein. Und interessanterweise, wir hatten eine Woche vorher, haben wir selber in 12-Minuten-Test mal gelaufen auf der Bahn.
Cooper-Test, wie wir gelernt haben.
Genau, ja. 12-Minuten-Cooper-Test. Und eine Woche später war dann der Test, auch immer nach dem Ruhetag. Ja. Und da hat er Laktat genommen und dann hat dieser ganze Test, da hat da 2 Stunden gedauert, ja, mit Aufwärmen, Laktat nehmen und Besprechung. Und unser 12-Minuten-Test hat halt im Endeffekt eine halbe Stunde gedauert ungefähr. Ne?
Yeah.
Ja, und was kam raus? Bei unserem 12-Minuten-Test kam eine Schwelle von, ich weiß gar nicht mehr, 3,41 raus und bei der Diagnostik 3,42. Ja? Also der hätte sich in dem Fall tatsächlich die ganzen Aufwand, das Geld sparen können. Es war eine Abweichung von 1 Sekunde. Also ich möchte dafür nur sagen, dass ich für die Feldtests plädiere, weil die könnt ihr so oft wiederholen und sie kosten halt nichts. Inzwischen, es wird ja so viel Zeug verkauft und da brauchst du noch das und das und so weiter.
Genau,
Simpel ist manchmal das Einfachste.
Ja, absolut.
Oder? Ich finde, es ist aber auch total athletentypabhängig. Also ja, es gibt welche, die das wirklich da voll das ganz genau haben wollen.
Ich gehe noch ein weiter generationsabhängig, Henning.
Na? Vielleicht, ja.
weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich würde auf dieses Thema springen, athletenabhängig, weil der eine sagt, mir ist es wichtig, der andere sagt, ich will dieses teure Rennrad, der sagt, ich brauche den Neo für 2.500. Da hat jeder so seine Favorites. Und ich glaube, da spielt viel rein.
Ja, und ich frage einfach auch immer. Also ich frage immer, hey, willst du das irgendwie mit einer Diagnostik machen? Willst du das, sollen wir das mit dem Feldtest bestimmen? Und dann machen wir das so.
Ja. Ja. Und deswegen, wir sind, glaube ich, auch zwei Sachen, deswegen möchte ich das auch sagen. Jeder, der eine Leistungsdiagnostik macht, egal in welchem Verfahren, soll sich klar sein, warum man das macht.
Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir gehen zu jemandem, der das durchführt. Und häufig ist es ja so, dass die Laborauswertung dann die Laborauswertung ist. Es gibt, also die das machen, sind Maschinen. Rechner. Oft. Aber sind ja auch Menschen hinter. Das heißt häufig, wenn die Menschen das können, dann sind diese Menschen müssen in der Lage sein, die Daten, die sie erheben von dem Athleten oder Athletin, auszuwerten. Und es gibt nicht viele Leistungsdiagnostiker in Deutschland, die das wirklich, wirklich, wirklich gut beherrscht, das Handwerk. Eine Leistungsdiagnostik zu erstellen ist nicht das Thema, aber sie daraus absolut zu lesen, ist, glaube ich, eine ganz, 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 ganz schwierige Aufgabe.
Und dann auch gut erklären zu können.
Das sowieso, also
gehört auf jeden Fall dazu, ja.
Ja, also das ist, glaube ich, und das das sollte man auch wirklich Leuten überlassen, die das tagtäglich machen und die eine gewisse Reputation da drin haben. Also ich sage mal Thomas Möller, den wir hatten, das ist natürlich einer, der das wirklich kann vom PRT, der da ja auch war.
Und der braucht sich das wahrscheinlich, der sieht das schon blind.
Der macht das einmal und macht so, die Farben sind so, ich glaube, okay, das ist so. Oder Dr. Sebastian Rösler, der das wirklich kann. Das sind namhafte Sportwissenschaftler, die sich da Jahrzehnte mit beschäftigt haben, aber das ist ja das Schwierige, auch noch die Auswertung, Henning.
Ja, aber jetzt müssen wir grundsätzlich aufpassen. Wir versuchen jetzt auch zu beschreiben, diese Verfahren. Mhm. Natürlich gehört die Analyse dazu.
Ja.
Ich würde jetzt darüber, das ist eine Voraussetzung, aber wie kann jetzt ein Athlet feststellen, hat der mir das jetzt gut erklärt, weil ich es verstanden habe? Mhm. War es richtig oder habe ich es nur gut verstanden? Und wir sollten jetzt, glaube ich persönlich, nicht die Leistungsdiagnostik in Summe schlecht reden, aber das Entscheidende ist, ich muss daraus auch die richtigen Schlüsse ziehen. Ich sage ja auch immer zu jemanden, also letzte Woche kam jemand und hat gesagt, Nee, ich möchte jetzt auch in die Leistungsdiagnostik, wie du. Sag ich, warum? Ah ja, ich will es auch mal machen. Ja, warum? Ah ja, siehst du, das Geld kannst du ja sparen. Weil es muss auch klar sein, warum mache ich das?
Ja.
Dann ist es mir auch bewusst, dann gehe ich auch genau mit dem Setting dorthin. Und dann kommt das Entscheidende, wenn ich es dann richtig erklärt bekomme, dann bringe ich es auch richtig in die Anwendung.
Das meine ich ja damit.
Oder?
Also, genau, und der Gegenüber muss in der Lage sein, das gelesen zu haben. Das heißt, letztendlich situativ erfasst zu haben und dann in einem klaren Gedanken an den Athleten weiterzugeben, der dann, oder einem Trainer, der dann damit arbeitet.
Gut. Wenn wir jetzt mal im Schnellvergleich, jetzt haben wir über drei mögliche Themenfelder gesprochen. Also Feldtest, wir hatten Labordiagnostik und wir haben das Thema Online.
Remote-Diagnostik sozusagen.
Wenn er jetzt sagen würde, okay, wir reden mal so ein bisschen über Vergleichbarkeit, wie wären eure Meinungen dazu, wenn wir jetzt die vergleichen würden, so als ein klares Statement aus eurer Perspektive?
Naja, es kommt drauf an.
Ja, ich bin auch am Überlegen. Ich habe auch noch nicht. Ich bin immer so schnell, schnell rumsammelt, aber
also
genau, du bist am schnellsten, erzähl mal.
Also, du musst überlegen. Ich glaube, was ich gut finde, ist das, was du eben noch, Michi, zum Schluss gesagt hast. Also wenn ich eine Remote mache, kriege ich selten irgendwie ein Gespräch. Ich kriege da vielleicht ein Dokument zugeschickt. Aber dann kriege ich keine, ich sag mal, emotionale Erklärung dazu. Ja? Lass mich mal so formulieren.
KI lässt grüßen an der Stelle, liebe Leute.
Ja, also sowas in der Art. Deswegen glaube ich, eine Leistungsdiagnose unter Voraussetzung, da ist jemand, der kann lesen. Mein Leistungsdiagnostik, der ist jetzt auch zufällig schon mein Trainer, aber sonst bietet der an, wenn er für einen Athlet Leistungsdiagnostiker macht, dann darf der Trainer mit dazukommen, wenn er das Thema erklärt. Das finde ich auch eine tolle Sache. Also deswegen meine ich dieses Thema Gespräch, Erklärung, das spricht ein Stück weit für Leistungsdiagnostik.
Ja, klar. Also ich finde, es ist immer so ein bisschen abhängig, eben bist du Einsteiger, bist du fortgeschritten, bist du Profiathlet, dann welcher Typ bist du, also bist du eher jemand, der es ganz genau haben will, bist du jemand, der es so grob Pi mal Daumen reicht, bist du jemand, dem das eigentlich egal ist, du brauchst nur die Zonen so ungefähr, oder bist du jemand, der eben dieses Soziale braucht, das heißt auch eine Erklärung dazu, dieses Persönliche, diese Rückmeldung schätzt, oder einfach sagt, gib mir die Zahlen, passt schon. So, ich glaube, aus diesen verschiedenen Sachen kann man sich die Frage dann selber beantworten, was für einen selber passt. Ja.
Und dann hast du ja diese drei Faktoren, Kosten, die sind beim Feldtest am niedrigsten, bei der Labortest wahrscheinlich am höchsten.
Zeit.
Wahrscheinlich ähnlich wie jetzt eben, also Feldtest am niedrigsten, online ähnlich, weil du machst es ja trotzdem selber auf deinen und Diagnostiklabor doch am meisten Zeit. Und dann halt noch die Qualität, als drittes und letztes die Qualität der,
Vergleichbarkeit.
Der Analyse, also oder der Daten. Ja. Weil gerade wenn man selber als Anfänger auch Feldtest, man kann da natürlich auch viel falsch machen. Ja. Also, und es braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl, weil wenn du jetzt Anfänger sein würdest, dann würde ich sagen, fahr mal 20 Minuten all out. Dann weißt du gar nicht, wie muss ich mir denn die Kraft überhaupt einteilen? Ja. Nach 5 Minuten fällt er vom Rad.
Ja, definitiv.
Oder anders extrem, nach 20 Minuten sagt er dann, ich hätte noch 20 Minuten länger fahren können.
Oder nach 18 sagt er, jetzt muss ich aber mal ein Zielsprint machen. Weißt du, kennt ihr ja sowas.
Also,
ne?
Du sagst, also ein Stück Erfahrung ist ja
genau, also davon hängt natürlich auch das Ergebnis des Feldtests ab.
Ja.
Und das Ergebnis wahrscheinlich bei der Diagnostik sollte es eigentlich am genauesten sein.
Ja.
Und so ein Mittelding, Zwischending wird wahrscheinlich dann die Online-Analyse sein.
Wobei ich auch sagen würde, dass der Athlet, der sich für etwas entschieden hat, zunächst mal eine gewisse Zeit dabei bleiben soll und nicht switchen sollte. Also wenn ich sage, ich will die Saison 24-25 machen, als Beispiel rückwirkend, dann sage ich einfach, okay, dann bleibe ich und ich habe mich entschieden für Feldtest, dann bleibe ich auch erstmal dabei. Und dann sage ich hinterher nach einem Jahr oder nach einem Dreivierteljahr, das hat mir nicht so gut gefallen, ich versuche mal das andere und dann kann ich doch irgendwann vergleichen. Ich finde, dieses Switchen ist schwierig, weil ich glaube, auch andere Tests, andere Werte zumindest. Ja, nicht jetzt
andere Protokolle sind.
Genau, also nicht jetzt 200 Watt und dann habe ich später, wenn ich ein anderes von 300 Watt, darum geht es nicht. Aber dass es in den Nuancen doch dann schon sich verändert, glaube ich.
Ja. Also ich sag mal auch wieder was ketzerisch, das geht jetzt aber ausschließlich in meine Richtung. Ich habe ja die Möglichkeit, alle 6 Wochen eine Leistungsdiagnostik zu machen.
Liebe Leute, ist der nicht der Hammer? Es ist eigentlich der Hammer, ja. Ich bin total von den Socken. Alle 6 Wochen kann der Henning das machen. Henning.
Und was ich sagen wollte ist, Kerstin, kannst du dich noch daran erinnern, was wir in der Ausbildung gehört haben, waren die Kaderathleten, die Jungen, die 16- bis 18-Jährigen, in statt der neuen Saison machen, da machen sie eine Leistungsdiagnostik und das war's. Und jetzt habe ich mich gefragt, was ist denn der Mehrwert, außer der Vergleichbarkeit und ein bisschen nachsteuern, so oft eine Leistungsdiagnostik zu machen, wenn es, ich sag mal, Kaderathleten, Juniorenbereich 16 bis 18 genau zum Start der Saison machen.
Na gut, das finde ich, das wäre schon ein bisschen, eigentlich ein bisschen wenig, weil wenn du die Saisonpause zum Beispiel hattest, dann bietet es sich an, zum Beginn eine Leistungsdiagnostik zu machen. Mhm. Und wenn du dann...
Warum, Michael?
Ja, dass du halt wirklich mit den realistischen Werten startest, nicht mit deinen Mondwerten aus dem Sommer. Ja,
ja,
Top-Form. Genau, ja.
Aber nee,
du fängst mit Top-Form an, ja, bin ich doch vor 3 Monaten. Ja, warum ist das jetzt
wichtig? Für die Athleten, denen wir das heute erzählen, das ist ja ganz wichtig, genau. Ja.
Genau, und dann machst du deinen Aufbaublog und dann ist aber wichtig in meinen Augen, 2 Monate vor den Hauptwettkämpfen nochmal einen Test zu machen, weil... Bis dahin bist du schon wieder so fit, dass diese Ausgangswerte völlig obsolet sind.
Ja,
also du trainierst damit zu niedrigen Schwellen eigentlich, obwohl du eigentlich schon viel. Man muss aber sagen, heutzutage durch dieses Monitoring hast du eigentlich permanentes Monitoring. Also du hast ja zum Beispiel durch die Uhren, du hast inzwischen ein Langzeit-EKG dran, wo du früher dann 24 Stunden hättest im Schlaflabor liegen müssen oder so. Und mit den richtigen, sagst du mal, Analyse-Tools oder so, hast du eh schon eine leichte, permanente Diagnostik mit dabei. Ne? Aber so eine richtige Diagnostik sollte man schon mindestens 2-mal machen.
Ja. Ich glaube, das wird auch wichtiger, wenn man jetzt zum Beispiel auf längere Distanzen trainiert, also gerade Mittel- und Langdistanz. Jetzt mal so als Einsteiger natürlich sehr in die Zukunft gedacht, aber wenn man das macht, dann braucht man natürlich auch die Werte für den Wettkampf.
Ja.
Ja, absolut, und dann kann man natürlich nicht mit den Werten von Anfang der Saison arbeiten.
Weil gerade Einsteiger, die steigern sich ja, wenn du irgendwo neu beginnst, du hast eine sehr starke Formkurve am Anfang, Entwicklung.
Ja, ja.
Dann bist du natürlich wahrscheinlich doppelt so fit wie vor 4 Monaten, wo du begonnen hast. Ne?
Ja, definitiv.
Ja, okay, cool.
Da sollten wir noch eine Kleinigkeit noch ergänzen, bitte. Wir gehen ja jetzt bei allen Testmethoden heute aus, dass wir uns wirklich verausgaben bis dort hinaus.
Hm.
Und ich möchte da die Wichtigkeit einfach nochmal darstellen, dass es sehr wichtig ist für den Athleten, dass der vielleicht nach der Saison jedes Jahr einmal zum Kardiologen geht, ein Belastungs-EKG macht. Bitte, liebe Leute, ein Belastungs-EKG mit Blutdruckmessung. Das ist das Entscheidende in den einzelnen Belastungsstufen. Und er sollte dann darauf achten, dass wenn ihr dann praktisch den All-Out-Test gemacht habt, beim Kardiologen, beim Sportkardiologen bitte, nicht beim normalen Kardiologen, weil sonst tretet ihr das kleine Ding dann weg. Und dass ihr dann, wenn ihr die 4 Minuten dann runtergefahren seid, dann nochmal den Blutdruck messen lasst und der muss dann runterkommen. Und wenn der sagt, hey, lieber Athlet, sowohl deine Leistung wie aber auch EKG bei der Belastung, wie auch dein Blutdruckprotokoll bei der Belastung und nach der Belastung vor allem, dass der runtergegangen ist, ist perfekt. Dann habt ihr die Sicherheit, wirklich auch alle All-Outs-Tests zu machen. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Es ist dann, wenn da etwas übersehen wird, das hatten wir schon mal anfangs irgendeiner Sendung hier gesagt, dann bezahlt ihr einfach mit dem Leben. Das ist relativ einfach. Dann braucht ihr euch über die Diagnostik auch keine Gedanken mehr zu machen, weil es euch dann nicht mehr gibt. Mhm. Das möchte ich anheimstellen, weil viele Leute sagen, wenn sie jung sind, brauche ich nicht. Und dann sind da unerwartete Sachen. Und man sollte wirklich das ganz ernst nehmen. Und nicht umsonst gibt es auch einen Profi, der aufhören musste, weil er einen Herzfehler.
Der Norman Stadler meinst du, ne?
Nein, der.
Der aber auch, ja?
Henseleit.
Simon Henseleit. Stimmt, der Simon Henseleit, das war jetzt vor kurzem erst. Und der Norman Stadler hat damals auch wegen massiven Herzproblemen aufhören müssen.
Nur so, das ist ein Thema, das ist mir wichtig. Das ist mir persönlich auch wichtig. Ich habe es jahrelang nicht gemacht und bin dann leider Gottes scheiße aufgewacht irgendwann mal. Insofern ist es mir wichtig zu sagen, wenn ihr das alles macht und ihr belastet euch aus und entscheidet euch dafür, dann ist die sogenannte notwendige Voraussetzung, sagen wir immer, dass ihr eine kardiologische Grunduntersuchung macht, die kostet nichts, kriegt ihr auf Krankenkasse und fertig ist das.
Tatsächlich ist es beim Schwimmverband Pflicht, jedes Jahr das zu machen, damit du überhaupt Wettkämpfe starten darfst.
Beim DSV angemeldet zu werden.
Genau. Und bei der DTU ist es nur, soweit ich weiß, als Profi nötig.
Ja, auch, ja.
Aber ich finde tatsächlich auch, es ist einfach, wie du sagst, es ist total wichtig, das auch als, ich meine, Triathlon ist ja eigentlich immer, also das ist ein sehr ambitionierter Sport, ja, auch im breiten Sportbereich. Und gerade da ist es noch viel, viel wichtiger. Mhm. Ja.
Wenn ihr dazu noch Informationen haben wollt, Problem Belastungsblutdruck Podcast 12 am 10.28.20 mit Dr. Ehnert vom Olympiastützpunkt Hamburg. Ich glaube, das solltet ihr euch mal zu Gemüte führen. Dann wisst ihr, worauf wir reden und worauf wir hinweisen. Sehr, sehr schöner Podcast.
Gut. Jetzt vielleicht nochmal in der Zusammenfassung. Wir haben jetzt drei Überschriften zum Thema, wie kann man testen? Felddiagnostik, Remote, Online. Jeder von euch darf eine Empfehlung abgeben. Ja. Was sollten Einsteiger machen? Was sollten vielleicht ambitionierte Hobby-Triathleten machen? Oder was sollten vielleicht sehr ambitionierte Sportler machen? Und warum? Warum wäre das so? Der anfangen möchte, hat den riesengroßen Vorteil, er kann sich genau den Typ Sportler raussuchen.
Einsteiger.
Erzähl, Michael, Einsteiger.
Einfache Feldtests. Ja. 20-Minuten-Test, entweder 400 Meter All-Out schwimmen oder, was ihr vorgeschlagen habt, 400 und 200, aber beim Einsteiger schon relativ heftig, würde ich ein bisschen zurückgehen. Aber dass wir das so in der Richtung machen, oder den Lauftest von, ich muss aufpassen, Cooper, würde ich vielleicht auch machen. Mhm. Und hat ja Michael eindrucksvoll erzählt mit dem 400-Meter-Läufer, dass das gut hinkommt.
Ja.
Kostengünstig, einfach durchführbar, mental für ihn noch einfach, weil er manchmal gar nicht weiß, was auf ihn zukommt, gar nicht so thematisieren. Heute machen wir mal einen Test, ne? Hast Bock? Ja, und nicht, oh, du pass auf, es kommt was auf dich zu, ist total schwierig, pass echt auf und du wirst hinterher dich dreimal übergeben. Du brauchst morgen auch nicht zur Arbeit zu gehen, das wird nichts bei dir, ja? Also bitte nicht thematisieren, damit man nicht so konditioniert wird, sag ich mal.
Was ich schön fand zum Schluss war, was du gesagt hast, nicht alleine machen, weil gerade als Einsteiger kann man ja auch einfache Sachen einfach falsch machen. Und deswegen, wenn man in einem Verein ist, wenn man in einer Gruppe ist, wenn da einer dabei ist, ob das ein Übungsleiter, Trainer, der das schon öfters gemacht hat, der Erfahrungswerte rübergeben kann, genau, dass er ein bisschen eine Anleitung macht, das macht es doch deutlich einfacher. Ja. So, das Spektrum ist kleiner geworden.
Ich bin raus.
Nämlich mal fortgeschritten, das ist das Nächste.
Ja.
Ja, ich will mich da gar nicht so festlegen, aber wie gesagt, ich bin immer noch bei der Meinung, es ist ein bisschen Typsache, aber an sich dort auch noch Feldtest völlig ausreichend und damit kommt man auf jeden Fall auch gut hin als fortgeschrittener, ambitionierter Athlet.
Ja, ja. Somit hat sich dein Themenfeld erübrigt.
Bin ich jetzt beim Profi oder beim Ambitionierten?
Aber sehr, beim sehr, ambitionierten
sehr,
Profi.
Sehr Amateursportler und Profi.
Gut, also den Großteil würde ich tatsächlich auch über Feldtests machen, ganz einfach, weil wir die super ins Training einbauen können. Und ist auch gut zum mentalen Härte zu schulen. Ja. Ich würde allerdings schon, wie vor uns angesprochen, wenn es wirklich darauf ankommt, schon zweimal im Jahr tatsächlich eine Diagnostik auch machen. Natürlich auch vergleichbar, also am besten bei jemanden oder wo man es öfters mal auch machen kann. Profis haben jetzt meistens nicht das Problem, dass sie es zahlen müssen, sondern die bekommen es eigentlich so, erwähnen das in einem Reel oder irgendwas. Ne? Und also da ist wichtig, dass man das wahrscheinlich sogar als Profi bei seinem eigenen Trainer halt macht. Weil da würde ich halt schon auch jetzt nicht nur Rad, sondern auch Laufen und vielleicht sogar auch Schwimmen mit reinnehmen. Ist zwar alles ein bisschen aufwendig, aber dass, wenn man es nur zweimal im Jahr macht, dann sollte das gut funktionieren.
Ja.
Und dann finde ich ganz wichtig, jetzt nicht nur für den Profi oder Ambitionierten, generell so ein Belastungs-EKG, Herz-Ultraschall, was es so gibt, das würde ich generell immer empfehlen. Das muss nicht jedes Jahr sein, das muss erstmal überhaupt einmal gemacht werden, überhaupt, dass man mal da ein paar Werte hat und dann alle paar Jahre mal dran denken.
Ja. So, das heißt, wir haben jetzt über Verfahren gesprochen, wir haben sie auch ein bisschen bewertet, was sind Vorteile im Vergleich, Wir haben auch dieses Thema, für wen ist vielleicht was geeignet. Und jetzt haben wir aber im Endeffekt, kriegen wir doch Daten. Ein zentrales Datum oder ein zentraler Wert ist ja die anaerobe Schwelle, über die wir jetzt schon öfters gesprochen haben. Jetzt gehen wir einfach davon aus, ohne jetzt nochmal diese Tests durchzuspielen. Jetzt haben wir einen Wert. Na und jetzt? Jetzt haben wir einen Wert. Was bedeutet das jetzt für mich als Athlet, Michael, für meine Trainingszone? Also ich habe jetzt einen Schwellenwert nicht aus der Leistungsdiagnostik.
Sondern aus deinen eigenen Tests.
Aus dem Selbsttest. Ja, und jetzt?
Aus dem Feldtest.
Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich, machen wir mal Herzfrequenz mit dem Laufen. Mhm. Und ja, nun, jetzt steht da 150. Bei mir ist eine Max-Herzfrequenz jetzt 168. Ja, und jetzt?
Also da kann ich dich beruhigen, da brauchst du nur das Internet bemühen. Da gibt es tatsächlich sehr viele Umrechnungsseiten und Tabellen, wo du in der Regel einfach deinen Schwellenwert eingibst und der spuckt dir die ganzen Trainingszonen aus. Es gibt zum Beispiel die Lauftabelle von, das wäre jetzt ein alter Klassiker, von Jack Daniels. Der heißt tatsächlich so wie der Whisky. Aber
Whisky, ja.
Der hat so eine Punkteskala. Ja. Ja. Und da kannst du anhand deiner Laufwerte, da kannst du sogar, jetzt geht nicht nur 12 Minuten, da gehen alle eigentlich auch Wettkampfwerte, spuckt er dir genau aus, was ist dein Grundlagenbereiter, was ist deine Marathon-Pace und so weiter. Also das findest du recht schnell.
Okay. Ist ja auch kein Hexenwerk. Wir
haben aber generell, ganz kurz als Faustregel, deine anaerobe Schwelle ist, zumindest beim Laufen, Radfahren, ist im Bereich so 90% HF Max. Mhm. Und wenn du das weißt, kannst du ja über einen Dreisatz, kannst du im Endeffekt
das
daraus deine Zonen auch bestimmen. Wir hatten ja in den anderen Podcast, in welchem Prozentbereich sich ungefähr welche Zonen befinden. Und dann kannst du das exakt darauf umrechnen.
Ist es individuell?
Ja, du hast ja dann deinen individuellen Wert.
Ja, aber die Tabelle der Zuordnung in Prozente ist doch nicht individuell.
Naja, du gibst ja den Wert an und der rechnet dann nur die prozentuale Sache aus. Also wir haben ja definiert, zum Beispiel EB-Bereich fängt ja in Folge 2, Podcast 2, fängt bei 90% an. Ja, okay. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe den Wert von, ich denke wieder 200 Herzfrequenz, sind 90%, also versteht ihr, dann sind 70% in meinem ganz normalen Dauerlauftraining 140.
Okay. Und genauso kannst du ja auch mit Geschwindigkeiten rechnen. Mhm.
Ja. Und so kannst du auch in Watten. Watten.
Auch nicht schlimm.
In Watten.
Vielleicht für die Community nochmal. Was sind eigentlich solche, weil du sagst Geschwindigkeit, wo kann man Geschwindigkeit sehr gut nutzen zur Trainingssteuerung?
Beim Schwimmen.
Beim Laufen.
Und beim Laufen.
Aber eher auf der Bahn.
Also bei flachem Gelände. Also
bei flachem Gelände.
Hat man jetzt einen Athleten, der im Allgäu wohnt oder in den Bergen.
Genau so ist es. Oder bei uns.
Dann steuert man eher bei Puls oder wenn man jetzt viel Wind hätte oder so. Ne?
Okay.
Aber ich würde schon sagen, beim Laufen, also gerade im Profilaufbereich, die steuern eigentlich fast nur per Pace.
Per Pace.
Und wenn es dann heißt, wir laufen jetzt Höhenmeter, dann vielleicht mal nach Puls oder da ist das Tempo egal. Ja, dann... aber Schwimmen auf jeden Fall nach Pace, nach Geschwindigkeit.
Ja.
Alles andere ist da zu unpraktisch.
Und Rad haben wir noch nicht ganz angesprochen. Henning, du hattest ja gefragt mit dem Wattmessen.
Ja.
Und da haben wir eingangs der Sendung gesagt, wollten wir noch drauf kommen, wir müssen ein Wattmesssystem an unserem Rad haben, sonst geht es nicht.
Ja, also es gibt grundsätzlich zwei Sachen, wenn ich von der Beispiel von der Leistungsdiagnostik oder von der Laktatmessung komme, habe ich ja zum Laktat auch Herzfrequenz und wenn ich Wattmessung habe, habe ich Wattmessung. Genau. Somit kann ich beide Werte mit ins Feld nehmen. Also ich kann die Herzfrequenz und die Wattwerte mitnehmen. Genau. Wenn ich an meinem Rad einen Powermeter habe und ich habe meinen Brustgurt und mein Gadget, dann kann ich mit beiden Werten arbeiten.
Solltest du auch im Rennen, weil gerade bei Langdistanzen, also je länger die Distanz, desto besser kannst du auch per Puls steuern, weil letztlich der Puls ist ja der direkte Output, den du siehst. Klar ist der manchmal abhängig vom, ist es heiß, ist es kalt, aber das wiederum hat ja exakt auch Auswirkungen auf deine Leistungsfähigkeit. Definitiv. Also der Puls über so eine Langdistanz ist, ist mitunter sogar entscheidender als die Wattwerte.
Das finde ich auch.
Deswegen sollte man auf jeden Fall beides beobachten. Und du kannst das selbstverständlich das Radfahren auch über Puls steuern. Dann kannst du natürlich so kurze Spitzen, ist es dann schwierig, weil der Puls nicht so schnell reagiert. Aber wie gesagt, je länger die Trainingsstrecke oder die Wettkampfstrecke, umso besser geht auch Puls. Und ganz früher, wo es noch gar keine Pulsmesser gab, ich habe früher mal vor ein paar Jahren mal so ein altes DDR-Trainingsbuch gelesen, die haben nach Geschwindigkeit gesteuert.
Ja.
Die hatten so Sprintertraining, Außenstand irgendwie, bis du 60 km/h erreicht hast, wie schnell du da, wie lange du da fährst.
Gut, würde ich heute noch fahren.
Heute noch fahren. Bin noch gar nicht fertig.
Das war dann der Test, ja.
Das war der Tagetest.
Von 0 auf 60. Ja, von 0 auf 60. Und so haben die halt gearbeitet, ja.
Cool.
Ja, und wenn die halt in der Gruppe, da, damals war auch noch Gruppenzeitfahren, ich glaube sogar olympisch oder so, auf der Straße sogar.
Da gab es ja nicht mal 100
Kilometer
Vierer. Ja, und 50 Zweier meine ich sogar.
Boah. Also es gab tatsächlich 100, das Beispiel war exakt da drin.
Ja.
Ja, und die haben dann einfach trainiert, passt auf, ihr seid jetzt hier in der Gruppe, bitte dreimal 15 Minuten 50 km/h halten.
Ja.
Ja, und so haben die halt trainiert. Ja.
Also ich finde auch, dieses Gadget Herzfrequenz bringt uns auch weiter.
Ja.
Finde ich auch sehr schön. Das war oder ist der Nachteil an der Remote-Geschichte online.
Das ist keine
Datenfrequenz für die Herzfrequenz gibt. Das war, dann ist es absolut nötig, dass du ein Wattsystem hast, was heutzutage aber. Ihr wisst, ich bin ein Mensch von der Second-Hand-Geschichte. Man kann eine einseitige Pedalmessung, viele sagen einseitig, dann lieber gar keine. Gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich denke, dass jeder so eine etwa annähernde 50-50 Kraftverteilung hat in etwa.
Und selbst wenn nicht, dann bleibt es trotzdem gleich.
Wollte trotzdem gleich im Verhältnis, ganz genau so ist es. Den kann man einseitig kaufen, gebraucht. Seid ihr mit gut 300 Euro dabei. Ist viel Geld, ich weiß, aber im Verhältnis dazu, was es euch bringt, glaube ich, kann man das schon mal als Einsteiger machen. Als Querhinweis einfach mal.
Da haben wir doch jetzt einiges, was wir unseren, ich muss mich auch im dritten Podcast
ich
immer
auch
noch daran gewöhnen, unseren Zuhörern, nein.
Zusehern.
Unseren Stalkern.
Unseren
Zuhörer und Zuseher.
Zuseher.
Zuschauer.
Einiges rübergebracht. Also wir haben über unterschiedliche Verfahren. Ihr könnt es im Feld machen, ihr könnt es im Labor als Leistungsdiagnostik. Es gibt Plattformen, wo man das machen kann. Fand sehr toll, als du gesagt hast, Kerstin, es ist auch typabhängig.
Finde ich auch gut
gewesen. Ja. Sehr wichtig. Und es hilft auch, wenn man es in einem gewohnten Umfeld macht, je nachdem wieder, was für ein Typ man ist. Man muss sich auch bewusst sein, was man tut. Es ist nicht immer das Thema mehr, es muss immer größer. Es gehen auch mit einfachen Mitteln, kommt man zu ersten Erfolge. Deswegen haben wir ja versucht, euch auch ein Stück weit eine Empfehlung zu geben, was vielleicht für Einsteiger relevant ist, was vielleicht auch für Ambitionierte zu empfehlen ist. Aber schlussendlich müsst ihr das auch einfach mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, was es mit euch macht. Und ich glaube, wie vieles im Leben, es ist nicht entscheidend, eine super Klausur zu machen und ein tolles Ergebnis zu haben, weil Lernen passiert in der Anwendung. Und ihr müsst das, was ihr da rausbekommt, das müsst ihr einfach in den, im Training anwenden.
Und ihr seht ja auch vier verschiedene Leute, vier verschiedene Meinungen. Keiner hat Recht, keiner hat Unrecht. Wir haben einfach mal unser Wissen hier reinpurzeln lassen in diese Sendung. Und ihr seht, nehmt es mit, was für euch wichtig ist. Jeder hat sein Pro, sein Für, sein Wider aber auch, sein Dagegen sozusagen gesagt. Und ich glaube, die richtige Wahrheit liegt bei euch. Macht was draus. Und insofern ist alles wieder mal klausurrelevant.
Ja, und zum Schluss würde ich eigentlich sagen, mich, du hast mir gesagt, der mündige Athlet. Mhm. Egal, wenn ihr einen Test macht und ihr bekommt von jemand eine Info, dass das jetzt das Ergebnis war.
Genau.
Warum?
Ja.
Warum? Warum? Hinterfragt.
Verstehe ich.
Finde ich
Sie
eine
mir das mal erklären?
Tolle Sache. Hinterfragt, weil wenn man es versteht, kann man es auch besser anwenden.
Genau. Jo,
ja.
Liebe Leute, wir sind mal wieder am Ende unserer doch sehr, sehr aufregenden Sendung. Und ich hoffe, wir konnten euch abholen bezüglich des Themas Trainingszonenbestimmung in unserer Lehrreihe Trainerstammtisch. Trainingslehre einfach erklärt. Alles ist klausurrelevant. Viel Spaß beim Lernen. Euer Michi. Kerstin. Eure Kerstin.
Michael, ja.
Und der mit dem Cervelo.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.